Fritz. Podcast.
Trackback. Neues Jahr, neuer Trackback mit Theresa Sickert. Die Show mit Internet und so, die hört ihr hier gerade auf Fritz.
Wir legen uns pennen und zweimal höre ich einen Kampfjet über uns wegfliegen. Ich stehe beides Mal senkrecht in meinem Schlafsack im kalten Zimmer und hab Schiss. Das zweite Mal ziehe ich mich schnell an, gehe nochmal ins Office runter und frage nach den Fliegern und ob alles okay sei. Klar sei es das, sie hätten die Jets auch gar nicht gehört. Die höre man einfach irgendwann nicht mehr. Genauso wie ich die Mörsereinschläge in der Ferne, an die ich mich auch schon komplett gewöhnt habe, auch nicht mehr hören würde. Wir seien kein Target, wird gesagt. Ich denke noch an die 6 großen Satellitenschüsseln auf dem Dach. Ich bin trotzdem beunruhigt und gehe wieder schlafen.
So hat es der Blogger und Fotograf just in Syrien erlebt. Das ist ein Ausschnitt gewesen aus einem Blog-Eintrag von ihm. Im Dezember war er in Syrien und hat seinen Aufenthalt da dokumentiert, sowohl eben auf dem Blog Nerdcore als auch in Fotos. Jetzt ist er wieder zurück in Deutschland und ich habe mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen und das hört ihr später bei Trackback. Auch 2013 gibt's bei Trackback natürlich jede Woche neue Musik aus dem Netz. Also Musik, die ihr euch ohne Sorgen auf den Rechner ziehen könnt und hin und wieder sogar weitergeben dürft. Und möglich macht's die Creative Commons oder auch kurz die CC-Lizenz. Und zum Einstieg ins neue Jahr gibt's gleich eine Premiere bei Trackback. Wir haben zum allerersten Mal Pop aus Russland hier am Start. Romadi heißt die junge Russin, die das netzmusikalische Jahr hier mit euch eröffnen möchte. Und ihr Popsong heißt Sometimes.
No desire, no sins. A path in the
mit Sometimes. Das ist Netzmusik und die könnt ihr euch immer runterladen, beziehungsweise den Link zum Download findet ihr immer im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links, über die wir im Netz gestolpert sind und von denen wir denken, dass die auch interessant für euch sein könnten. Und kaum ist das letzte Jahr rum, da geht's schon wieder um Abmahnung. Die Linktipps werden euch präsentiert von Wayne Schlegel.
Letzte Woche haben wir bei Trackback noch über die Abmahnwelle bei deutschen Blogs gesprochen. Da flattert diese Woche wieder eine Abmahnmeldung ins Haus. Diesmal geht es um Vorschaubilder bei Facebook, die beim Teilen eines Links angezeigt werden. Dass ihr als Privatperson abgemahnt werdet, ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich. Wie ihr das Risiko minimiert, abgemahnt zu werden, erfahrt ihr auf dem Blog von Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Wäre Facebook nicht in den USA entwickelt worden, dann würde es vermutlich ganz anders aussehen, glaubt zumindest Mehmet Toprak vom Blog Netzwelt und beschreibt in einem Artikel, wie das soziale Netzwerk dann wohl aussehen würde. So würde es mehr Listen geben, denn Deutsche sind nicht mit jedem Best Friends wie die Amerikaner und sie lieben es zu differenzieren. Deshalb gäbe es auch bestimmt einen Gefällt mir nicht und einen Finde ich menschenverachtend und abscheulich und vielleicht auch einen Sack Reis in China umgefallen Button. Ganz differenziert eben. Facebook kommt aber nun mal nicht aus Deutschland und auch nicht aus Europa, sondern aus den Staaten. Und die sind immer noch Spitzenreiter in Sachen Internetdienste. Der Blogger Nicolas Kaiser-Briel beschreibt in einem Artikel der Netzzeitung Berliner Gazette, woran das seiner Meinung nach liegt. Europa hätte zwar eine Menge Potenzial, ist allerdings strukturell und kulturell weniger fähig, Netzinnovationen auf eine höhere Ebene zu hieven, so Kaiser-Briel. Facebook, Twitter, Google, Tumblr, Apple, Instagram, Pinterest und wie sie alle heißen, sie machen das Web kaputt, schreibt der Blogger Johnny Häusler bei Spreeblick und ruft dazu auf, das Netz zurückzuerobern. Heißt, Rückzug in die eigenen Blogs. Dass das Netz von wenigen Akteuren kontrolliert wird und auf Plattformen wie Facebook stattfindet, die eines Tages verschwunden sein können und damit auch die Inhalte, findet der Blogger bedenklich. Aber Facebook, Twitter und Google sind nun mal bequem und die meisten gerne faul. Ihr möchtet Johnny Häuslers Rat befolgen und bloggen, habt aber noch nie geschrieben? Kein Problem. Nadine Lansch vom Medienelite-Blog gibt eine kleine Anleitung zum Schreiben lernen. Argumente wie, mir fehlen die Worte, die Themen, der Stil, lässt sie nicht gelten. Schreiben könnt ihr lernen. Eine Übung für den Anfang, ihr schreibt jeden Tag einen Text und wenn es darüber ist, wie ihr gerade einen Kuchen backt. Der Rest kommt von ganz allein. Wenn Nadine recht hat, dann haben wir bald Scharen von Bloggern. Es gibt was zu feiern. Vor 30 Jahren wurde der Vorgänger des Internet, das ARPANET, auf TCP/IP umgestellt und damit die Grundlage für ein weltweites Netz geschaffen. Eure IP-Adresse ist euer Fußabdruck im Internet. Wenn ihr eure IP-Adresse kennt, ist das der erste Schritt für einen Umgang mit der Online-Privatsphäre. Und weil es ja auch ein bisschen Spaß machen soll, lasst euch doch eure IP-Adresse bei MoanMyIP vorstöhnen. Happy Birthday, Internetprotokoll.
Alle Linktipps, leider nicht vorgestöhnt, die gibt's wie gewohnt im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Marcos Marti, a.k.a. Pearls DJ, ist eigentlich so ein Alleskönner. Von Videoinstallationen über Webdesign bis hin zu Live-Gigs macht der spanische Künstler eigentlich irgendwie alles, was Spaß macht. Musik ist dabei eigentlich nur ein kleines Steckenpferd, aber dafür klingt das echt umso besser. Cream heißt der Song, den ihr gerade gehört habt. Und ich finde, das ist so ein elektronischer Song für einen Sonntagmorgen. Und weil ja morgen schon Sonntag ist, solltet ihr euch schnell nochmal diesen Song runterladen, damit ihr entspannt in den Morgen standet. Den Link kriegt ihr natürlich wieder auf dem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ende 2012 ist China in die Schlagzeilen geraten, und zwar, weil die mal wieder die Internetkontrolle verschärft haben. Es ist ja jetzt nicht ganz neu, dass China sehr stark das Netz kontrolliert. Trotzdem gab es einen großen Aufreger, und zwar soll jetzt es verboten werden, mit Pseudonymen im Netz unterwegs sein zu können. Und damit wird es natürlich immer schwieriger, also sich regimekritisch äußern zu können, weil man dann natürlich viel, viel leichter nachverfolgen kann, wer was, wann, wo, wie geschrieben hat. Das ist natürlich aber nicht die offizielle Ansage der chinesischen Regierung, dass das der Grund ist für dieses Gesetz. Warum also nun dieses Gesetz auf den Weg gebracht wurde und was es eigentlich für die Menschen bedeutet, das wollte ich mit Stefan Schulz von Spiegel Online klären. Der war nämlich gerade für 3 Monate in China, hat dort gelebt, korrespondiert und sich natürlich auch mit dem Thema beschäftigt. Und deshalb habe ich gefragt, worum geht's denn nun in diesem Gesetz konkret und was bedeutet das für chinesische Internetnutzer?
Das Gesetz geht im Prinzip darum, dass ein Klarnamenzwang, den es bis jetzt schon bei einigen Plattformen gab, ausgeweitet wird auf alle Service Provider im Internet. Und also bisher gab es das nur bei den Microblogs, die heißen in China Weibos. Und da war es bis jetzt so, dass die das relativ lasch umgesetzt haben. Also da gab es zwar diesen Klarnamenzwang schon, was bedeutet, User müssen sich eben mit dem Ausweis registrieren bei diesen Service Providern und der richtige Name und die Ausweisnummer liegen eben bei dem Unternehmen vor. Und wenn die dann irgendwas schreiben, was irgendwem nicht passt, dann können sie eben leichter belangt werden.
Womit hat das jetzt erstmal die chinesische Regierung begründet? Die haben ja nicht gesagt, wir wollen euch jetzt stärker auf die Finger schauen, was ihr so über uns schreibt, sondern die haben ja eigentlich eine andere Begründung geliefert.
Naja, sie haben halt gesagt, dass es erstmal der Sicherheit dient und sozusagen dem Eindämmen von gefährlichen Gerüchten. Und dann haben sie lustigerweise ja auch noch gesagt, dass Leute, die sozusagen über Korruption Sachen posten und dass diese Sachen stimmen, dass die auch dann nicht zu befürchten haben und die werden auch weiterhin nicht belangt. Aber was natürlich im Klartext heißt, also wenn jemand über Korruption postet, was ja gerade in den Microblogs sehr verbreitet ist, dann kann man das eben so lange machen, wie man niemandem dabei auf die Füße tritt, der da was gegen hat und der Connections zur Zentralregierung hat, und dann ist es eben doch ein Problem. Man muss jetzt noch dazu sagen, dass das erstmal vor allem Abschreckungstaktik ist, weil also es gibt jetzt ja auch schon die Möglichkeit, die Leute ausfindig zu machen, und zwar auch ohne diesen Klarnamenzwang. Der einzige Unterschied ist eben, dass jetzt durch diesen Klarnamenzwang es auch einfacher ist, Leute zu finden, die über nicht registrierte Handys Sachen posten. Es gibt nämlich in China, da kann man so unter anderem an jedem Kiosk fast nicht registrierte SIM-Karten kaufen. Normalerweise im Laden offiziell muss man immer seinen Ausweis vorlegen. Aber man kriegt eben relativ leicht auch eine unregistrierte SIM-Karte. Und wenn man natürlich darüber postet, dann ist es ein bisschen schwieriger. Also das fällt zum einen weg, und zum anderen würde ich sagen, ist es vor allem eine Abschreckungsmaßnahme, weil natürlich, weiß nicht, jetzt ganz klar die Ansage ist, wer was postet, was uns nicht passt, der wird ausfindig gemacht. Mhm. Und es ist vor allem eben auch eine Abschreckungsmaßnahme gegen die Konzerne, weil also gerade bei Sina und Tencent, so die beiden größten und bekanntesten chinesischen Unternehmen, da ist es so, dass die diesen Druck ja jetzt schon hatten, dass sie diesen Klarnamenzwang umsetzen müssen. Das sind aber private Firmen, und die haben natürlich kein Interesse daran, dass ihre User besonders gegängelt werden, weil dann laufen ihnen die User weg. Und deshalb haben die zwar immer brav gesagt, wir begrüßen dieses Gesetz und haben auch immer ganz eifrig gesagt, dass sie das umsetzen, aber haben dann immer erstmal nichts gemacht oder immer nur so viel gemacht, wie sie gerade mussten, dass sie keinen Stress mit der Regierung bekommen. Und das ist jetzt anders. Also das Gesetz ist so gesehen auch eine klare Ansage gegen die Unternehmen.
Mal abgesehen von den Klarnamen oder dem Klarnamenzwang, gibt es ja auch noch ein paar andere Verschärfungen, was jetzt die Internetkontrolle betrifft. Was sind sonst noch so für Verschärfungen bekannt geworden?
Ja, also das eine ist eben die, die klare Ansage, dass Unternehmen jetzt stärker dafür belangt werden müssen, wenn sie sozusagen ihre, in Anführungszeichen, Pflicht verletzen und eben nicht bei der Aufklärung gefährlicher Gerüchte mithelfen. Das gab es bis jetzt auch und das wurde in diesem Gesetz eben auch nochmal deutlich verschärft, also dass die Konzerne stärker in die Pflicht genommen werden. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Schlupflöcher in diesen Gesetzen.
Genau das hätte ich jetzt auch fragen wollen. Wie kann man das dann umgehen? Es gibt ja meistens irgendwelche Lücken irgendwo, wo die Leute dann wissen, okay, so mache ich's.
Ja gut, es gibt natürlich die Möglichkeit, sich mit einem gefälschten Ausweis zu registrieren oder mit einem Ausweis, der einem nicht gehört. Was bis jetzt eben auch schon zum Teil passiert. Und das Spannende an dem neuen Gesetz ist eben, dass es auch total wischiwaschi formuliert ist. Also das steht eben drin, dass diese Service Provider sich darum kümmern müssen, dass sich die Nutzer mit Klarnamen bei ihnen registrieren. Das steht da eben auch explizit drin, dass sie eben nicht dafür verantwortlich sind, wenn Nutzer irgendeinen Trick finden, um sozusagen diese Registrierung zu umgehen oder eben mit einem gefälschten Ausweis oder sowas. Also es ist sozusagen explizit nicht erwähnt, dass die dann immer noch verantwortlich sind. So gesehen es ist relativ leicht, sich da aus der Verantwortung zu stehlen. Und dann steht eben auch noch drin, dass es so eine Art gelbe Karte gibt, dass also wenn so ein Unternehmen einmal seine Pflicht aus Sicht der chinesischen Regierung verletzt, dann passiert erstmal noch nichts und sie können sozusagen dann für einen gewissen Zeitraum, der nicht näher spezifiziert ist, diesen Fehler erstmal selber korrigieren, bevor sie wirklich hart bestraft werden. Und also das ist bei chinesischen Gesetzen oft so, dass es eben bewusst so schwammig formuliert ist. Also das kann halt heißen, wenn es gerade irgendwem nicht passt, dann ist eben dieser Zeitraum, in dem sie das korrigieren können, ohne dass was passiert ist, ziemlich kurz. Und wenn es der Regierung selber nicht so wichtig ist, dann ist der Zeitraum eben so lang, wie er eben dauern muss. Also kann auch eine Ewigkeit gehen dann. Das wird eben, also gerade jetzt im chinesischen Netz und unter Bloggern, da wird das so interpretiert, dass die ja eben gerade nicht die Debatte total abwürgen wollen, weil es jetzt ja auch schon ist, dass die Zentralregierung das Web instrumentalisiert, um Druck auf unbequeme Provinzfürsten auszuüben. Und solange sozusagen Korruption und Lebensmittelskandale und solche Geschichten auf einer lokalen Ebene aufgedeckt werden, ist das teilweise sogar im Interesse Pekings. Und dadurch, dass sie das Gesetz so schwammig halten und eben diese Schlupflöcher da selber einbauen und diesen Spielraum einbauen, halten sie sich das eben offen, dass also das auch weiterhin passieren kann.
Die Internetkontrolle wurde in China verschärft, und zwar damit, dass man unter anderem sich mit dem Ausweis registrieren muss bei Internet- und Mobilfunkanbietern, damit die also wiederum einfacher nachzuverfolgen sind, was die halt im Netz alles so machen. Gestern gab es dann auch die Meldung, tatsächlich, China hat Profile auf Microblogging-Diensten gesperrt, und damit haben sich also alle Befürchtungen, die wir da hatten, tatsächlich bewahrheitet. Außerdem steht in diesem Gesetz auch noch drin, dass Service-Provider Übertragung von illegalen Inhalten sofort unterbinden müssen, was also im Kurzen und Ganzen gesagt eigentlich nichts anderes ist als Zensur. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, Schlupflöcher wurden gerade eben schon angesprochen, wie man sich im Netz trotzdem noch anonym bewegen kann, und da werde ich gleich nochmal mit einem Experten drüber sprechen. Wir haben ja gerade eben über die Verschärfung der Internetkontrolle in China gesprochen. Da werden also Daten durchleuchtet und gefiltert und auch ein neues Gesetz sagt, okay, hier haben wir jetzt Klarnamenzwang. Das heißt, ihr dürft nicht mehr ohne ein Pseudonym, also noch mit eurem echten Namen, euch im Netz bewegen. Und dadurch wird nachvollziehbar, wann wer irgendwo was gepostet hat. Damit wird es natürlich schwierig, irgendwas gegen das Regime zu sagen oder gegen Sachen in China, die irgendwie nicht so cool laufen, ohne dass man dann irgendwie verfolgt wird. Aber trotzdem, eine gute Nachricht gibt es. Man kann nämlich trotzdem anonym im Netz surfen. Da gibt es so das eine oder andere kleine Schlupflöchlein, was man da nutzen kann. Und wie das geht und ob man das vielleicht auch als Mensch nutzen sollte, der sich in einem vermeintlich freien Land wie Deutschland, also in einer Nicht-Diktatur, nutzen sollte. Das habe ich mit Verschlüsselungsexperte Jens Kubizil besprochen. Hallo Jens.
Hallo Theresa.
Es gibt da ja unterschiedlichste Varianten. Da hört man zum Beispiel was von Tor-Bridges, Proxies oder VPN-Clients. Was können vielleicht mal so in ein, zwei Sätzen gesagt genau diese Sachen?
Also letztlich versuchen alle diese Sachen den Nutzern in China, in dem konkreten Fall, zu ermöglichen, das Internet frei zu benutzen. Und ja, die China wiederum, also die Regierung bzw. die Internetprovider, versuchen die Nutzer daran zu hindern, diese freien Informationen noch zu bekommen.
Kannst du mal am Beispiel zum Beispiel von den Tor-Bridges erklären, wie das funktioniert, wie man also diese Kontrolle umgehen kann?
Ja, also bei Tor-Bridges ist es so, da gibt es spezielle Server, die von außerhalb Chinas betrieben werden, also beispielsweise in Deutschland oder in den USA oder anderen Ländern. Und ein Nutzer in China installiert sich den Tor-Client und dieser Tor-Client nimmt mit dieser Brücke eine Verbindung auf. Und für den Sensor in China sieht es aus, als würde der Nutzer mit seiner Banking-Seite kommunizieren. Also da kann ich reinschauen in die Verbindung, sondern es sieht irgendwie aus, als würde der gerade Banktransaktionen machen. Und wiederum der Nutzer selbst ruft die Seiten dann von Deutschland oder von USA aus ab und kann dann ungehindert an die Informationen gelangen.
Das sind ja jetzt Sachen, die auf jeden Fall Sinn machen, wenn man sich eben in einem Land bewegt, wo also das Netz sehr, sehr stark kontrolliert wird und man vielleicht trotzdem Zugang zu Daten haben möchte, auf die man normalerweise nicht zugreifen darf. Warum macht das aber vielleicht auch Sinn oder macht es überhaupt Sinn, auch auf diese Art und Weise zum Beispiel in Deutschland zu surfen?
Aus meiner Sicht macht es durchaus Sinn, auf diese Art und Weise in Deutschland zu surfen. Denn auch hier gibt es natürlich die Werbeindustrie, die sehr stark versucht, Profile über Kunden zu bilden. Und wenn man sich dieser Profilbildung entziehen will, kann Tor ein Mittel dazu sein.
Wenn man jetzt aber vielleicht nicht so ganz versiert ist im Umgang mit solchen Technologien, kann ich mir das trotzdem irgendwie relativ einfach aneignen oder brauche ich ein Riesenvorwissen, um sowas nutzen zu können?
Also ich würde ja da ganz uneigennützig sagen, am besten kauft man das Buch anonym im Netz, was ich geschrieben habe. Dann dort versuche ich, verschiedene Technologien zu erklären. Ansonsten gibt es natürlich sehr viele Webseiten, die das versuchen, auf einfache Art und Weise zu beschreiben. Und gerade das Tor-Projekt, wie auch das Projekt mit dem Namen Jandonym, versuchen, dem Nutzer eine vorgefertigte Lösung anzubieten. Die lädt er sich runter, packt die auf seinen Rechner und startet einfach den Browser. Und alles Wichtige passiert im Hintergrund. Insofern ist diese Einstiegshürde gerade bei diesen Projekten sehr, sehr gering aus meiner Sicht.
Jens Kubizil sagt, dass es gar nicht so schwer ist, anonym zu surfen und ihr braucht auch nicht der absolute Nerd sein. Die German Privacy Foundation zum Beispiel bietet ein Handbuch an und auch Jens Kubizil selber hat ein Buch geschrieben, das heißt Anonym im Netz und dann könnt ihr euch eigentlich selber beibringen, wie ihr das macht. Es ist sozusagen eine Anleitung zum anonymen Surfen und ich habe da auch noch einen Tipp für euch, denn jetzt am Wochenende findet auch wieder eine Krypto-Party in Neukölln im Weise 7 statt. Da wird euch auch beigebracht, wie ihr anonym unter anderem auch surfen könnt. Weitere Infos bekommt ihr natürlich dazu wiederum auf dem Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Thank you.
Hier hört ihr gerade das hauchzarte Stimmchen und die ganz, ganz sanften Töne von Entertainment for the Braindead, hier mit dem Song Fool. Und Entertainment for the Braindead gehört mit Sicherheit zu den beliebtesten Künstlern in der Netzmusikwelt. Und endlich gibt's wieder Nachschub. Pünktlich zum neuen Jahr ist die neue Platte Postcard Number 4, Songs for a Soft Heart, erschienen. Da drauf sind 9 bislang unveröffentlichte Songs, denn die sind schon 2010 während einer Kalifornienreise entstanden, haben bislang aber noch nicht das Licht der Welt erblickt können. Und Gott sei Dank, Julia hat sich das nochmal anders überlegt.
Fritz. Podcast.
Mit Theresa Sickert, und gleich kommen wir noch zu einem ganz, ganz spannenden Interview, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und zwar geht es um einen Blogger, der in Syrien war und von dort aus gebloggt und fotografiert hat. Es war ja wieder eins der begehrtesten Weihnachtsgeschenke und fast jeder dritte von euch hat mittlerweile eins, ein Smartphone. Wenn ihr also so ein Ding habt, ja, dann nutzt ihr eigentlich auch weniger SMS, denn es gibt ja kostenlose Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp. Blöd ist nur, dass der Messenger jetzt speziell ja immer wieder in die Schlagzeilen geraten ist wegen Sicherheitslücken. Aber es gibt jetzt eine neue sichere Alternative aus der Schweiz. Threema heißt es. Und warum das so ist, das verrät euch jetzt Fritz-Reporter Daniel Hirsch. Hallo.
Hi.
Was ist denn jetzt bei Threema anders als bei anderen Messenger-Apps?
Also es ist erstmalig eine App mit einer echten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, eure Daten, die ihr verschickt, also die Texte und Fotos, werden direkt auf eurem Gerät für andere unlesbar gemacht. Das heißt auch, dass die Serverbetreiber, über die ihr die Nachrichten verschickt, schon keinen Zugriff auf eure Daten aus der App haben. Und das ist der große Unterschied zu anderen Anbietern.
Und wie funktioniert das jetzt?
Naja, es ist so, dass jeder Threema-Nutzer erstmal, wenn er sich anmeldet, eine ID, einen öffentlichen Schlüssel bekommt. Der ist im Prinzip so ähnlich wie eine ICQ-Nummer. Diese ID müsst ihr dann via E-Mail oder SMS bestätigen, damit eure Freunde, mit denen ihr in Threema Nachrichten austauscht, sicher sein können, dass es wirklich, dass diese Nummer wirklich zu euch gehört. Können Sie jetzt, wenn ihr euch trefft, auf eurem Handy einen passenden QR-Code scannen und somit diese ID verifizieren. Dazu kommt jetzt noch, dass jeder Nutzer auch noch einen privaten Schlüssel bekommt. Den habt dann nur ihr und den braucht ihr auch, um die Nachrichten, die ihr bekommt, exklusiv auf eurem Handy zu entschlüsseln. Das geht dann automatisch im Messenger. Und das ist auch das große Sicherheitsgeheimnis, sagt Entwickler Manuel Kaspar.
Jetzt, wenn mir jemand eine sichere Nachricht senden will, dann verschlüsselt der die Nachricht vor dem Versand mit meinem öffentlichen Schlüssel. Und weil jetzt nur ich den dazugehörigen privaten Schlüssel habe, kann auch nur ich die Nachricht entschlüsseln.
Und was kann die App sonst noch so?
Leider nicht allzu viel. Also Nachrichten und Bilder verschicken ist drin, aber es gibt zum Beispiel noch keine Gruppenchats. Es bleibt also abzuwarten, ob Threema sich gegen WhatsApp so in dieser Form durchsetzen kann. Aber Entwickler Manuel Kaspar hat vorerst kleine Ziele.
Ja, also WhatsApp zu verdrängen, das ist nicht unser Ziel. Ich denke, das wäre kurzfristig auch gar nicht realistisch. Wir wollen einfach eine sichere Alternative bieten für die Leute, die auf die Sicherheit Wert legen.
Diese Sicherheit kostet euch momentan 1,99 Euro und gibt es bisher auch nur fürs iPhone mit iOS 5 oder einem aktuelleren Betriebssystem. Die Versionen für Android, Windows und BlackBerry sind aber auch schon in Arbeit und sollen im Frühjahr rauskommen.
Also bis dahin habt ihr noch ein bisschen Zeit, eure Freunde also zu überzeugen, dass sie vielleicht doch die 2 Euro mal ausgeben für eine wirklich sichere Messenger-App, wenn die dann auch im Frühjahr da ist. Ansonsten könnt ihr nämlich nur euren Kontakten, die ihr auch bei Threema habt, Nachrichten schreiben. Und es wäre natürlich echt schade, wenn das nicht mal funktionieren würde, hier eure Freunde zu überzeugen, dass eine wirklich sichere Alternative hier mal her muss. Alle anderen Infos noch zu weiteren WhatsApp-Alternativen, die findet ihr auch auf fritz.de, und alle Infos zu Threema, die findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
I come home, take off my human skin. I am an alien. I am an alien. I go out, put on a friendly face. I feel so out of place among the human race.
But when we go out together, the world looks alright and I feel fine. Yeah, when we go out together, the world looks alright and I feel fine. Yeah, when we go out together, alright.
so bad. 'Cause when we go out together, the world it looks alright and I feel fine. Yeah, when we go out together, the world it looks alright and I feel fine. Yeah, when we go out together, the world it looks alright. Do 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 do.
Die Folkwelle der letzten Jahre hat natürlich auch vor der Netlabel-Szene keinen Halt gemacht. Zum Beispiel das Netlabel Folkroom hat sich auf die Fahnen geschrieben, die besten, neuesten Folkbands zu finden. Und ja, die Ausbeute ist gar nicht so schlecht. Was ihr nämlich auf dem Anthology 2 Sampler hört, das ist wirklich nicht schlecht, muss ich echt sagen. Aber vielleicht auch eher was für Folkfans und deswegen, naja gut, kostet ja nichts. Ladet euch einfach mal runter, schaut es euch mal an, ob es euch vielleicht auch gefällt, wenn ihr sonst nicht so der Folkhörer seid. Aber ich verspreche euch, zum Mitwippen ist auf jeden Fall für alle was dabei. Normalerweise zieht er durch die Straßen Berlins, er fotografiert Berliner Street Arts, der Fotograf Boris Niehaus oder auch kurz Just genannt. Im Dezember war er auch wieder auf der Straße unterwegs, aber nicht in Berlin, sondern in Aleppo in Syrien. Und da war er zusammen mit einem anderen Fotografen, trotz Bürgerkrieg, trotz hohen Sicherheitsrisiken und hat von dort aus geblockt, in Form von Texten, aber auch in Form von ganz, ganz, ganz vielen Fotos, die er dort geschossen hat. Und jetzt ist er wieder zurück in Deutschland und ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, weil ich diese Geschichte einfach sehr, sehr spannend fand. Ich habe diese Blog-Einträge gelesen, ihn natürlich mal anzuskypen und mal nachzufragen, wie es dann überhaupt dazu gekommen ist, dass er den Entschluss gefasst hat, nach Syrien zu reisen, so ganz auf eigene Faust.
Jetzt speziell bei Syrien, dass meine Familie da auch enge Freunde hat, von denen ich halt auch immer Geschichten gehört habe. Und dann schlussendlich ist es dann halt noch dazu gekommen, dass halt ein befreundeter Fotograf, Thomas Raslauf aus Berlin, schon einmal da war vor einem Monat und dann nochmal hingefahren ist und mich quasi an der Hand mitgenommen hat.
Das heißt, du hattest auch schon Kontakte im Land, wenn ich jetzt so höre, da waren irgendwie Freunde auch schon vor Ort, dass du also jemanden hattest, der dich mal abgesehen von dem befreundeten Fotografen auch ein bisschen rumführen konnte?
Also alle Freunde oder Bekannte, die man so in der Stadt hat, in Aleppo, die wollten es eigentlich nicht, dass man da Kontakte aufbaut. Einfach so ein bisschen aus Angst irgendwie, dass man da zu viel Aufmerksamkeit jetzt irgendwie auf die zieht oder sowas. Und was meine Anlaufstation da war, war halt, es gibt zwei oder ich glaube jetzt mittlerweile drei improvisierte Pressezentren. Und da sind wir halt gelandet. Da haben wir auch gepennt und die sind so weit organisiert, dass die zum Beispiel auch Übersetzer stellen oder halt auch Leute, die einen dann nach Wunsch und natürlich auch gegen Bezahlung dann halt durch die Stadt führen. Und wenn man jetzt irgendeine Story machen möchte oder so, dann kümmern sie sich da schon um einen. Das war eigentlich ganz, ganz gut.
Wird man so als Fotograf aus dem Ausland eher positiv aufgenommen oder mit sehr viel Skepsis?
Also beides ein bisschen. Also diese Freie Syrische Armee, die ja zum Beispiel auch diesen Grenzposten eingenommen hat, über den es überhaupt möglich ist, ins Land reinzureisen, die wollen natürlich Presse haben, weil die natürlich auch wollen, dass man auf diese Missstände aufmerksam macht. Deswegen hat man halt auch kein Problem, da über diesen von der Freien Syrischen Armee kontrollierten Grenzposten dann ins Land zu kommen. Es ist aber auch jetzt vermehrt dazu gekommen, dass nachdem viele westliche Journalisten über zum Beispiel ein Krankenhaus in dem befreiten Teil der Stadt berichtet hatten, dass dieses Krankenhaus dann wenige Tage später vom Assad-Regime wirklich gezielt aus der Luft angegriffen wurde. Und dieses Krankenhaus ist jetzt zerstört und das war jetzt auch nicht das erste so humanitäre Ziel, was dann irgendwie angegriffen wurde. Und das wurde dann auch so ein bisschen den Journalisten irgendwie zur Last gelegt, dass es da einfach zu viel Berichterstattung gab. Ich hatte auch ein paar Situationen auf meinen Erkundungen da, wo mir dann einfach so die Schranke vorgesetzt wurde. Also ich war mal bei so einer Bäckerei, weil ich mir mal so eine Bäckerei angucken wollte, weil halt auch dieses Nahrungsmittelproblem gerade ziemlich akut ist und auch ganz schlimm ist. Und da wäre ich dann auch fast von dieser Freien Syrischen Armee, wäre ich fast verhaftet worden, weil die halt einfach gar nicht wollen, dass man da Fotos macht oder so, weil die natürlich auch dazugelernt haben und solche wichtigen Orte natürlich jetzt geheim halten. Genau das Gleiche mit, es gibt auch keine öffentlichen Krankenhäuser mehr. Das sind jetzt alles improvisierte Krankenhäuser in irgendwelchen Kellern und da hat man jetzt als Journalist auch gar keinen Zugang mehr, beziehungsweise vielleicht schon, aber man darf auf keinen Fall mehr Fotos machen.
War das jetzt auch schon so eigentlich die krassesten Erlebnisse? Also sprich, irgendwie kurz vor der Verhaftung stehen, mitzubekommen, es gibt eigentlich gar keine richtige medizinische Versorgung mehr? Oder gab es da noch andere Sachen, die dich einfach beeindruckt haben?
Ich glaube, dieser Gesamteindruck von dieser zerschossenen, verbrannten Stadt und den Menschen, die da leben, oder auch schon der Weg ins Land, der halt durch so ein Flüchtlingslager führt und so. Also ich glaube, so dieser ganze Gesamteindruck, der war schon schlimm und das ist, glaube ich, auch einfach so eine Erfahrung, die ich jetzt gar nicht wirklich beschreiben kann oder so. Ich war jetzt so in meinem Leben auch noch nie wirklich mit irgendeinem Leid so wirklich konfrontiert. Ja, aber wirklich mal so in die Gesichter der Menschen zu sehen oder so, denen es da wirklich vor Ort richtig schlecht geht. Also jetzt nicht nur in diesem Flüchtlingscamp, sondern auch in der Stadt, wo quasi seit Beginn des Aufstandes so das Leben zusammengebrochen ist. Keiner kann mehr arbeiten gehen. Die Menschen werden ärmer und ärmer. Und Lebensmittel werden teurer und Brennstoffe werden teurer und ja, das hat sich insgesamt eigentlich nicht schön angefühlt. So.
Und so ganz ehrlich, wie viel Angst hattest du, als du erstmal dorthin gefahren bist und als du tatsächlich auch da warst?
Also ich wusste überhaupt nicht, auf was ich mich einlasse. Ich habe natürlich schon so viel gelesen, wie es auch nur geht, so im Vorfeld und noch mit vielen Freunden gesprochen etc. Aber wie ich wirklich, also diese ganze Reise, das war ja auch meine erste Reise quasi in so ein Gefahrengebiet und das war auch so ein bisschen Selbstversuch. Ich wollte mich natürlich auch selber ein bisschen beobachten, wie ich selber darauf reagiere und ich war auch so zur Hälfte sicher, dass ich am ersten Tag auch schon wieder abreise, weil mir das zu viel gewesen wäre. Genau, und klar, Angst hatte ich von Beginn an und das war natürlich so eine diffuse Angst so im Vorfeld und und dann in der Stadt selber, das ist einfach auch total gefährlich und wer da freiwillig reinreist und länger als 2-3 Tage bleibt, ist einfach auch eine idiotische Sache, weil es einfach wirklich gefährlich ist und ich glaube, wer da keine Angst hat, der
Der also ist wahrscheinlich ein bisschen komisch.
Ja, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand nicht Angst hat, weil es wirklich das Leben bedroht. Wir waren wirklich ein paar Mal kurz davor, irgendwie wirklich auch zu sterben. Das irgendwie, ob das jetzt der Abwurf von so einer Fliegerbombe war, wo wir quasi 50 Meter daneben standen oder die Stadt, die wird ja auch beschossen. Irgendwie, da fliegen ja auch Raketen ständig halt in die befreiten Viertel und ja, weißt du, und das ich weiß nicht, da gibt es auch keine Sirenen oder so, die jetzt auf einen Luftangriff hinweisen und wo man dann halt in irgendwelche Bunker gehen könnte oder sowas.
Trotz aller Angst und auch der ganzen Risiken und was du jetzt so an Leid gesehen hast, würdest du die Erfahrung gerne nochmal machen wollen? Also wirst du das auch wiederholen, was du da gemacht hast? Also in ein Krisengebiet reisen und von dort berichten?
Ich glaube, ich würde schon gerne machen. Also ich habe durch die Reise jetzt und die ganzen Kontakte, die ich jetzt auch geknüpft habe und man sieht ja auch, was die tagtäglich auf Facebook zum Beispiel schreiben oder so. Ich habe da jetzt schon so ein bisschen einen persönlichen Bezug zu, glaube ich, und sehe die Dinge da jetzt auch ganz anders und ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch nochmal hinfahren, ja, auf jeden Fall.
Fotograf Boris Niehaus oder auch kurz Just war in Aleppo in Syrien unterwegs, hat von dort gebloggt und seinen Aufenthalt auch mit Fotos dokumentiert und würde auch auf jeden Fall noch einmal hinreisen, obwohl es natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich war und er manchmal gedacht hat, er kommt nicht mehr heil aus der Situation raus. so langsam kommt es einem ja wirklich zu den Ohren raus, ne? Top 10 des Jahres hier, die besten Filme 2012 da, meine Lieblingssongs, meine Lieblings-Apps, Lieblings-dies, das, was auch immer. Bei jedem Jahreswechsel die große Best-of-Flut. Aber manchmal, muss ich ja gestehen, sind die doch ganz nützlich, zum Beispiel in Sachen Netzmusik, weil da gibt's so viel Zeug, was im Netz rumschwirrt, dass man da auch ganz schnell mal den Überblick verlieren kann. Und dementsprechend ist es ganz gut, wenn man da mal so bei Jamendo schaut. Die haben nämlich auch einen Jahresrückblick gewagt. Und da haben wir auch diesen wunderbaren Song gefunden, den ihr gerade gehört habt. Silence is Sexy mit Come Back to You. Und dann ist auch wirklich Schluss hier mit dies, das, wunderbar, Jahresrückblick, Best of und so weiter. Versprochen.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Das ist diese kleine, feine Rubrik, die wir haben, wo wir jede Woche einen Blog vorstellen und auch den Blogger natürlich. Und dann wollen wir, deswegen heißt die Rubrik ja auch Blogger privat, auch so ein bisschen mehr über den Blogger wissen. Also natürlich, klar, zum einen so plaudern wir ein bisschen über den Blog, aber wir wollen auch so ein bisschen wissen, was der sonst so macht. Und wir überlegen uns da nicht einfach irgendwen, sondern wir lassen uns immer den Blogger privat von dem Blogger privat der Vorwoche vorschlagen. Das war letzte Woche Alexander Müller oder auch Kurz Molosowski, und der hat uns folgendes Blog vorgeschlagen.
Captain Serenus Zeitblum, bürgerlich Alex Janke, vom Clockworker Blog. Das ist Steampunk-Nachrichten und ist ein wunderschöner Einblick in ein sehr, sehr aufregendes, relativ junges Fantastik-Subkultur-Unternehmen, wo ich gespannt bin, was er zu erzählen hat.
Und deswegen spreche ich jetzt auch genau mit dem über diese Fantastik-Subkultur und hab ihn am Telefon. Nochmal ein Alex. Hallo Alex.
Hallo, tschüss Lisa.
So, Steampunk haben wir ja gerade eben gehört und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob jeder weiß, was das ist. Und deswegen musst du ganz zu Anfang erst einmal erklären, was Steampunk überhaupt bedeutet.
Als hätte ich es erwartet, ja. Also Steampunk ist hat als literarisches Genre begonnen und ist die Idee, wie würde unsere Gegenwart und unsere Zukunft aussehen, wenn die Viktorianer recht gehabt hätten mit ihren Zukunftsvisionen, mit ihrer Form von Technik und Ästhetik. Es ist aber deutlich mehr als ein Literaturgenre, sondern es geht auch viel um Kunst und um Selbermachen. Das ist so ganz kurz.
Es gibt bei dir auf dem Blog auch einen Rauchersalon. Das ist eigentlich so das Forum des Blogs. Und da findet ja genau sowas statt. Also da posten ja so Leute, was die so gebastelt haben und wie man vielleicht auch selber irgendwas bauen kann. Da habe ich zum Beispiel gesehen, ein Dampfradio. Was baust du denn alles so selber vielleicht?
Ich muss zugeben, ich bin nicht so der große Bastler. Also ich habe mir auch mal einen Laptop mal umgebaut und einige andere Kleinteile, aber mich interessiert eigentlich eher so das Gedankengut dahinter und insgesamt das das Selbermachen und das Erforschen von Dingen.
Was ist aus deinem Laptop geworden?
Ja, so ein, ich würde jetzt fast sagen, ein typischer Steampunk-Laptop, aber da ich da, das war mein allererster Versuch, das ist natürlich noch kein Highlight und funktioniert auch noch nicht mit Dampfmaschine, sondern der ist einfach mit Kupferbeschlägen, ist ein bisschen aufgebaut worden, die Tastatur ist gewechselt worden und in erster Linie habe ich dabei sehr viel über das Innere und die Hardware gelernt.
Okay, du hast ja gesagt, eigentlich interessiert dich so doll auch gar nicht das Basteln, sondern mehr so das Gedankengut des Ganzen. Woher stammt denn deine Liebe zum Steampunk?
Die ist so ungefähr 2007 entstanden, als ich so die ersten Sachen davon im Netz gesehen habe. Da hat mich das, weil es optisch sehr spannend ist, auf Anhieb fasziniert. Und es hat so seine Wurzeln unter anderem im Burning Man Festival in Amerika. Das ist ein großes Kunstfestival, was mitten in der Wüste stattfindet.
Da möchte ich unbedingt auch nochmal hin.
Ja, ich auch. Aber leider gilt da diese Devise, leave no trace behind. Und das gilt auch fürs Wasser. Man muss also das Wasser in die Wüste mitbringen und das, was man übrig lässt, auch wieder rausbringen. Das ist für den Europäer echt schwierig. Da hat mich das so das erste Mal gepackt. Ich habe so die Leute gesehen, die das gemacht haben, die sich also einfach mit dem Gedanken beschäftigt haben, ja, ich will jetzt genau diese Idee umsetzen und ich probiere das so lange und lerne es selber, bis ich das hinkriege. Und ich brauche dafür niemanden, der mir was sagt und ich brauche vor allen Dingen keine Firma, die mir sagt, das Design muss so aussehen und nicht anders.
Ich finde, das sieht auch total spannend aus. Und was mich aber auch noch viel mehr interessiert, weil ich mich auch in dieser Szene überhaupt nicht rumtreibe, wie sind denn die Leute so drauf?
Die sind unter anderem vom Alter her extrem weit gespreizt. Also es gibt wirklich vom Teenager bis zu dem netten älteren Herrn, der also deutlich schon Rentner ist und irgendwann jetzt festgestellt hat, ach, Steampunk nennt sich das, was ich da schon seit Jahren mache. Die nämlich dann schon immer noch an ihren Radios rumbasteln. Und ansonsten ist es eigentlich ein bunter Haufen von Bastlern, Schneidern, Literaturinteressierten, die ja so eine etwas gehobene Lebensart miteinander pflegen. Also man achtet so ein bisschen drauf, dass man...
Das ist ja eine sehr hochgestochene Sprache, auch zum Teil auf dem Blog.
Ja, das stimmt. Also das schriftstellerische... äußert sich das meistens in so einer gestochenen Sprache, aber privat ist das bei weitem nicht so. Also da gibt's, da ist auch weiterhin das Du und ein netter Umgang, aber man ist höflicher zueinander, das kann man auf jeden Fall sagen.
Das finde ich jetzt wiederum auch gar nicht schlecht. Ich habe auch gesehen, es gibt auch so einen Veranstaltungskalender bei dir, wo dann also Treffen von Steampunk-Fans ja, angezeigt werden. Wann ist dann so das nächste Steampunk-Treffen, wenn man vielleicht interessiert ist und mal Bock hat, sich irgendwie da unterzumischen und mal zu gucken, ob das vielleicht auch was für einen ist oder gerade festgestellt hat, ich mache das auch, wusste nur nicht, dass es Steampunk ist.
Da bin ich jetzt natürlich schon fast überfragt. Aber es ist im Frühjahr, wird im Saarland ein größeres Steampunk-Treffen sein. In Mannheim gibt es relativ regelmäßig ein Treffen. Das Wave-Gothic-Treffen ist immer ein ganz großes Treffen für die Steampunk-Gemeinde, die sich da dann auch trifft. Und im Mai wird es auch wieder ein Treffen in Norddeutschland in Stade geben.
Ansonsten kann man das ja auf deinem Clockworker-Blog sicher auch nachlesen.
Genau, da machen wir auch die Veranstaltung.
Genau. Dann lass uns doch einfach mal fließend übergehen zur Kurzfragerunde. Ich werde dich jetzt nochmal auf Herz und Nieren testen.
Okay.
Ja. Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter und Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Mac.
Wie viel Twitter und Google Plus Accounts hast du denn?
Jeweils einen.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual Gamer.
Die NS-Sperre oder die Packet Inspection?
Weder noch.
Was denkst du denn, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Häufig, oh mein Gott, da ich dazu tendiere, also relativ schnell zu schreiben. Ich könnte also problemlos eine Sekretärin zu ersetzen, aber das leidet leider häufig an Tippfehlern.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Ganz ursprünglich Slashdot immer noch.
Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir hier vorstellen müssen nächste Woche?
Da würde ich gerne den Chris Heil vom doktorsblog.de vorschlagen.
Was passiert da so auf Doktorsblog?
Das ist ein Blog, das ja, das literarische Schwestergenre vom Steampunk ist, nämlich Cyberpunk. Aber der Chris beschäftigt sich auch viel mit Politik, Kunst und anderen Dingen. Und ich mag insbesondere, wie er sich über Dinge aufregen kann.
Okay. Und gibt es alternativ vielleicht noch einen zweiten Vorschlag?
Ja, der Jens Scholz, jensscholz.com. Der macht deutlich eher lange Einträge, nicht so viele. Die sind aber dann alle sehr lesenswert, weil er ja schon fast Journalismus betreibt und interessante Einblicke in aktuelle Themen bietet.
Und das ist auch ein Cyberpunker oder?
Nö.
Ist sozusagen ein allgemeiner Blog?
Das ist ein allgemeiner Blog, ja.
Okay, dann bin ich mal sehr gespannt, ob wir also über Cyberpunk oder doch eher über, ich sage mal im weitesten Sinne, Journalismus sprechen werden. Schauen wir mal, wen ich davon erreiche. Ich werde es mal, glaube ich, mit dem Cyberpunk versuchen, einfach weil ich es so spannend finde.
Okay.
Gut, Alex, ich bedanke mich recht herzlich bei dir.
Gerne.
Und ich hoffe mal, ich kann jetzt so ein paar Leute da auf deine Seite locken und dann habt ihr bald ganz, ganz große Treffen von Steampunkern, wo neue Leute auch noch hinfinden.
Ja, das wäre total klasse.
Alles klar. Ich danke dir.
Okay, bitte. Ciao. Ciao.
I see someone.
Steampunk hat ja eigentlich so ein bisschen, finde ich, auch was Märchenhaftes. Und den Song, den ihr gerade gehört habt, der klingt eigentlich gar nicht märchenhaft, aber hat damit auch was zu tun, denn der Interpret heißt The Gebrüder Grimm. Ja, die Gebrüder Grimm. Und die kommen aus Berlin und sind jetzt am Sonntag ab 18 Uhr bei Christoph Schrag bei Unsigned zu Gast bei der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Und wie ihr schon gehört habt, die machen Metal, eigentlich so richtig alte Schule. Und wenn man da auf Konzerte geht, dann kann man sich die auch mal echt gut angucken, weil die malen sich noch so an im Gesicht und so. Und es gibt auch bald noch ein Konzert. Am 11. Januar spielen sie im K17. Also, wenn ihr morgen einschaltet bei Fritz, aber dann hört ihr sie schon mal ein bisschen früher. Wer aber bemalte Gesichter sehen will, ja, gut, der muss dann halt doch nochmal zum Konzert.
We'll be right back.
Ein kleines, aber feines Elektroprojekt aus dem Norden Italiens. Und im Sommer haben sie ein neues Album gemacht und konnten selbst kaum glauben, wie schnell ihnen die Songs aus den Fingern geflossen sind. Haben sie selber gesagt, im Grunde war eigentlich schon alles fertig, bevor sie sich überhaupt an den Rechner gesetzt haben. Aber keine Angst, das Album ist kein Schnellschuss geworden, sondern eine richtig gute Hausplatte. Brand New Mice hatten einfach die richtigen Ideen zur richtigen Zeit und wir haben jetzt kostenlose Musik. Gerade eben habt ihr Overtorical gehört und wenn ihr euch den Song oder vielleicht die ganze Platte sogar runterladen wollt, dann geht das im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ist damit dann auch am Ende leider angekommen. Heute mit einem Blick in die weite, weite Welt nach China und auch nach Syrien. Und ich möchte mal noch einmal darauf hinweisen, dass genau diese beiden Interviews im Podcast auch nochmal in einer ungekürzten Version drin sein werden. Es war mir eine Freude mit euch wieder in diesem Jahr. Wir sehen uns im Internet und wir hören uns im Radio.
Ein Podcast von fritz.de.